Ich finde nämlich, dass das Leben eben nicht schwarz oder weiß oder nicht gut oder schlecht ist, sondern sich immer irgendwo dazwischen ereignet. Und ich finde, das kann man im Theologiestudium ganz hervorragend lernen. Man sieht es in den Bibeltexten, man sieht es in der Kirchengeschichte, die Ambivalenzen und Ambiguitäten, im Kirchenrecht sowieso und letztendlich auch eben in der dogmatischen Rede über Gott.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe zu den Fragen unserer Zeit.
Ein Fach in der Krise zur Zukunft der Theologie. Ihr hört mit Herz und Haltung den Podcast aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz. Ich bin Daniel Heinze. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Nicht nur die stark sinkenden Studierendenzahlen, auch der Glaubwürdigkeitsverlust der Kirche macht der Theologie zu schaffen. In gesellschaftlichen Debatten findet sie zunehmend weniger Gehör. An staatlichen Hochschulen steht sie nicht zuletzt wegen mangelnder Auslastung unter Druck. Und auch ihr Verhältnis zur Kirche verläuft nicht immer problemfrei. Die Herder-Korrespondenz hat ihr jüngst erschienenes Spezialheft der Zukunft der Theologie gewidmet. Und diskutiert darin unter anderem die Chancen, die in der Vielzahl an Fächern und Methoden liegen, wie auch ihre Bedeutung für aktuelle Diskurse. Welche Stärken kann die Theologie in die Fragen unserer Zeit einspielen? Wie muss sie sich künftig an den verschiedenen Standorten aufstellen? Und was reizt gerade jüngere Menschen daran, sich bis heute mit der Theologie auseinanderzusetzen? Über all diese Themen spricht heute meine Kollegin Annika Schmitz mit der Theologin Anne-Kathrin Fischbach und dem Theologen Stefan Tautz. Die beiden vertreten die Bundeskonferenz des akademischen Mittelbaus der katholischen Theologie als Sprecherin und Sprecher. Quo Vadis Theologie? Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
Ja, liebe Anne, lieber Stefan, die Theologie ist eigentlich eine ziemlich alte Wissenschaft. Sie war oft Gründungsfakultät an den Universitäten. Sie ist aber auch mit ziemlich vielen Vorurteilen behaftet. Wenn ich jetzt mal an mein eigenes Studium zurückdenke, da hieß es dann von der einen Seite immer, betet ihr eigentlich nur den ganzen Tag? Oder die andere Seite meinte, wenn du Theologie studierst, dann machst du dir den Glauben kaputt. Also ein weites Spektrum an Kritik. Die Theologie ringt aber auch immer wieder mit ihrem Platz an den Universitäten. Es gibt durchaus Stimmen, die sagen, dass es die bekenntnisorientierte Theologie überhaupt nicht braucht, sondern dass die Religionswissenschaft eigentlich ausreicht. Und deswegen jetzt mal Hand aufs Herz. Haben diese kritischen Stimmen damit nicht eigentlich auch ein bisschen recht oder treffen sie nicht zumindest einen gewissen Nerv?
Hand aufs Herz. Die Frage ist natürlich zumindest in der Hinsicht nervig, weil sie einem immer wieder gestellt wird. Aber sie trifft natürlich tatsächlich auch einen Nerv. Ich würde aber trotzdem sagen, dass die Theologie im Vergleich zur Religionswissenschaft durchaus noch immer, vielleicht sogar noch mehr wie früher, einen Platz an der Universität hat. Also klassisch würde man ja Religionswissenschaft und Theologie dahingehend unterscheiden, dass Religionswissenschaft eher den Blick von außen auf Religion, also der soziologische etc. Blick von außen auf die Religion ist, während Theologie ja selber mehr die Innenperspektive macht und bearbeitet. Man könnte es vielleicht auch so sagen, dass der Theologie es eigentlich wirklich um ein authentisches Zeugnis gelebter und eben auch durchdachter Religion geht. Also vielleicht könnte man sogar so weit gehen und sagen, dass Theologie tatsächlich den Gegenstand für die Religionswissenschaft erstmal erarbeitet. Vielleicht um das ganz kurz an einem Beispiel noch zu erläutern. Wenn wir zum Beispiel an interreligiösen Dialog denken, dann könnte man zum Beispiel so sagen, okay, wir können das religionswissenschaftlich betrachten, wir suchen uns ein bestimmtes Thema, keine Ahnung, Gottesbild etc. und treffen uns sozusagen auf einem neutralen Ort und jeder kann da so seinen Teil dazu beitragen. Dann muss man aber auch schon sich immer einkaufen, dass es so etwas wie eine neutrale Sprache gibt, auf die man sich einigen kann. Jetzt interreligiöser Dialog kann aber auch so verstanden werden, dass ich aus meiner Perspektive einer anderen Person aus einer anderen Religion wirklich also zuhöre und versuche, mich durch die Art und Weise, wie sie über zum Beispiel jetzt über Gott spricht, mein eigenes Gottesbild neu zu verstehen, dass ich das auch eventuell transformieren kann. Das sind einfach unterschiedliche Zielpunkte, würde ich sagen.
Mhm. Unterschiedliche Zugänge. Anne, siehst du das auch so?
Ja, ich würde gern nochmal beim Gegenstand der Theologie einhaken und beim Gegenstand der Religionswissenschaften. Ich glaube nämlich, darüber kann man erklären, dass der große oder dass die Konkurrenz eigentlich gar nicht so sehr zwischen der Religionswissenschaft und der Theologie besteht, sondern vielleicht vielmehr zwischen der Philosophie und der Theologie. Weil die Religionswissenschaften, die haben ja im weitesten Sinne eben Religion und Religionsgemeinschaften zum Gegenstand, sagt ja schon der Name. Und die Theologie, wie eben auch der Name schon sagt, hat einen anderen Forschungsgegenstand. Theologie hat Gott zum Gegenstand, beziehungsweise Gottes Selbstoffenbarung. Und ich würde sagen, wenn man dieses Feld beforscht, also das Theologische, dann muss man auch in irgendeiner Weise von der Realität Gottes ausgehen. Und auch davon, dass Gott also in gewisser Weise wahr ist, beziehungsweise Wahrheit garantieren kann. Und wie dieser Gott jetzt zu denken ist und wie dementsprechend auch Wahrheit zu denken ist, darin unterscheiden sich dann die TheologInnen innerhalb einer Religion auch total massiv manchmal. Aber bei dieser Wahrheitssuche kommt dann eben auch die Konkurrenz zur Philosophie ins Spiel. Und diese Konkurrenz ist, würde ich auch sagen, die ganze Geschichte der Theologie und der Philosophie durch mitgelaufen. Es geht eben beiden Wissenschaften um die Suche nach der Wahrheit. Und im Gegensatz zur Philosophie macht christliche Theologie dabei eine erfahrungsbasierte Vorannahme. Nämlich, dass Gott, wie in der Bibel beschrieben, eben wirklich ist. Das heißt, die verschiedenen Religionen gehen von unterschiedlichen Offenbarungsgrundlagen aus. Der Islam von einer anderen als das Christentum. Und sie nähern sich der Wahrheit mit unterschiedlichen Vorannahmen, die sich aber nicht widersprechen müssen. Und ich würde eben sagen, dass letztendlich Theologie und Philosophie sich auf dieselbe Wahrheit beziehen. Wenn es dann denn die Wahrheit ist. Und deswegen stehen sie auch in Konkurrenz. Ich würde aber auch sagen, dass alle Angänge eben eine Berechtigung haben, dass diese Konkurrenz, die es da gibt, eben eigentlich nicht sein müsste.
Das ist vielleicht ein ganz, ganz gutes Stichwort, was du gerade sagst, verschiedene Angänge. Wenn wir uns jetzt mal so unsere aktuelle Gesellschaft gerade angucken, dann stecken wir in ziemlich vielen Krisen oder zumindest in einer riesigen Umbruchsphase, ja. Also es gibt Kriege, es stehen riesige oder große Wahlen vor der Tür. Wir blicken zum Beispiel auf die USA, auf die Europawahlen. Da ist noch die Klimakrise, hat man so gerade das Gefühl, das ist uns eigentlich komplett aus der Hand geglitten. Es gibt große technologische Transformationen. Und daran lässt sich ja schon ablesen, dass es dafür auch entsprechende Wissenschaftszweige braucht, die eben Antworten auf all diese Anfragen und Krisen finden können. Mir fällt jetzt so spontan natürlich die Naturwissenschaft ein, die Soziologie, die Politikwissenschaften, also da gibt's, glaube ich, sehr viele. Können Theologinnen und Theologen hier denn auch was beisteuern? Und wenn ja, was vielleicht, also wir können jetzt nicht jedes große Thema natürlich aufmachen, aber vielleicht gibt's so ein paar Gedanken, die euch dazu kommen.
Ja, ich denke, dass die Theologie da einiges zu beisteuern kann. Wenn wir jetzt auf das Beispiel der Naturwissenschaften uns beziehen, dann würde ich eben sagen, dass die Naturwissenschaften uns eher nur das zeigen, was passiert, aber weniger, wie wir es in Verbindung zu unserem konkreten Leben bringen können. Und die Theologie fragt eben genauso, wie sie nach Gott fragt, danach, was der Mensch ist und was der Mensch tun soll. Und Theologie ist auch eine normative Wissenschaft. Sie hat eben dadurch, dass sie Gott hat als Gegenstand, hat sie eine Norm. Und sie macht Gott zur Voraussetzung. Und deswegen hat sie auch eine Zielvorstellung, dem unser Leben und unsere Welt letztlich gerecht werden soll. Und diese Zielvorstellung, die gibt's in den Naturwissenschaften nicht so. Und das ist auch gut so. Die Theologie ist eben eine andere Art von Wissenschaft. Und in der jetzigen Umbruchsphase ist es aber ganz besonders fraglich geworden, was die Zielvorstellung sein soll, der wir nacheifern sollten. Und ich denke, die Theologie hat die auch nicht ein für alle Mal. Die muss sie immer wieder neu herausfinden. Und eben ist die Theologie in der jetzigen Zeit, aber eigentlich auch in jeder Zeit, besonders herausgefordert zu bestimmen, wie das geht, Christ oder Christin zu sein in der Welt von heute. Und die Naturwissenschaften, kann man also sagen, finden heraus, was möglich wäre, um unsere Welt zu transformieren. Und die Theologie beschäftigt sich mehr damit, mit der Frage, ob es gut wäre, diese Möglichkeiten auch zu nutzen und diesen Möglichkeiten zu folgen. Und gut ist eher eben die Frage, gut für den Menschen, gut für die Schöpfung als Ganzes. Man könnte sagen, gut für die Tiere. Das kommt auf die Perspektive an und die muss auch immer mit bedacht werden. Aber Theologie als Wissenschaft kann eben einen Sinnhorizont entwickeln. Und das kann reines Wissen eben nicht. Also das reine Wissen um die Katastrophe, das sehen wir in den letzten Jahren immer deutlicher, führt da eben noch nicht zur Verhaltensänderung. Und diese Macht kann Theologie entwickeln, kann Religion entwickeln. Und das ist aber natürlich auch ein Problem. Das bedeutet natürlich, dass Theologie auch immer missbrauchsanfällig ist, weil sie Ideologien schaffen kann.
Finde ich eine ganz spannende Perspektive. Also Theologie kann so eine Art Hoffnungsbotschaft vielleicht entwickeln, um Menschen auch zu animieren, Veränderungen durchzuführen.
Ja,
Stefan, ja, bitte, hak ein.
Ja, genau. Ich finde das mit der Hoffnung und dem ganzen Sinnhorizont natürlich wichtig. Aber wie Anne auch schon gesagt hat, da muss man schon, man darf nicht zu schnell zur Hoffnung hüpfen. Also Slavoj Žižek sagt immer den schönen Witz, das Licht am Ende des Tunnels kann auch ein entgegenkommender Zug sein. Also ich glaube, vielleicht ist die Zeit der großen Antworten der Theologie tatsächlich vorbei. Also Antworten auch auf diese großen Krisen. Vielleicht kann aber die Theologie da schon in der Richtung helfen, Umgang mit Krisenmodus besser zu lernen. Also jetzt nehmen wir mal ein ganz klassisches Thema Schuld. Ich glaube, das ist gerade in der Klimakrise schon echt ein Thema, wenn man sich mal vergegenwärtigt, welche Schuld man einfach qua Geburt in westlichen Ländern auf sich nimmt, den Lifestyle zu leben, den wir leben, einfach automatisch. Theologie kann aber einen schon auch beibringen, sich mit der Schuld zu konfrontieren, und gleichzeitig damit aber auch vielleicht produktiv umzugehen, dass man nicht da drin verhaftet ist, sondern nach vorne geht. Also ich glaube, da ist tatsächlich, da könnte eine sehr, sehr großes, also einfach ein sehr großes Potenzial in der Theologie liegen. Wie kann zum Beispiel dann wirklich, jetzt im klassischen Sinne wirklich, wie kann Vergebung gelingen, etc.?
Finde ich eine sehr spannende Anfrage. Müsste vielleicht noch mehr zur Sprache gebracht werden, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Hören wir nicht allzu viel von. Und wenn ihr jetzt mal auf euer eigenes Studium zurückguckt, also ihr habt ja beide auch Theologie studiert, klar. Gibt es so ein Fragethema, das euch schon immer beschäftigt hat und was sich für euch durchzieht? So ein Topos, wo man denkt, Mensch, da arbeite ich mich schon seit vielen Jahren dran ab.
Ich finde das ganz lustig. Ich hatte einen theologischen Lehrer, als ich in Löwen studiert habe, und der hat gemeint, es gibt zwei Typen von Denkerinnen. Und die eine ist irgendwie, der Igel, und der sucht sich ein Thema und igelt sich richtig rein und gräbt sich immer weiter rein und sucht sich da immer wieder das nächste Seitenthema etc. Und dann gibt's den Fuchs, und der Fuchs, der streunt über die Wiese und pickt sich mal das und mal das. Und ich persönlich habe ein wenig den Eindruck, ich bin tatsächlich eher der Typ Fuchs. Also im Nachhinein, ja, ich bin der Fuchs, ich streune gerne hin und her auch zwischen den Disziplinen, aber es fällt einem natürlich auch nicht so schwer. Im Nachhinein kann man natürlich über den eigenen Weg, über ein Thema irgendwie durchdeklinieren, aber ja.
Okay, ein Fuchs. Und Anne, bist du Igel oder bist du Fuchs?
Ja, jetzt müsste ich natürlich eigentlich sagen, ich bin Igel, aber tatsächlich, dadurch, dass ich auch systematische Theologin bin ich am Ende wahrscheinlich auch eher ein Fuchs. Weil bei mir ist so ein bisschen das Thema, das sich durchzieht, die Suche nach dem Sinn des Ganzen. Und ich habe ja schon vorher ein bisschen angedeutet, dass Theologie gerade die Wissenschaft ist, in die sich dem Ganzen eben noch stellt. Auch eben in der Postmoderne, in der alles ein bisschen zerfasert ist, in der viel des ganzen Sinnes eben angefragt wurde und wo gesagt hat, diese Sinnkonstruktion können wir heute nicht mehr so machen, und das auch mit Recht gesagt wurde. Und trotzdem strebe ich eigentlich schon mein ganzes Studium danach, ein Trotzdem zu finden, ein trotzdem einen Sinn konstruieren können. Mhm. Aber eben mit dem Hintergrund, dass diese Scherben trotzdem bleiben dürfen und bleiben sollen und diese Facetten eben auch sein sollen. Und ich glaube eigentlich, dass ich mit diesem Anliegen in der Theologie total richtig bin und dass es eben auch kein Zufall ist, dass ich das so gerne studiert habe. Denn für mich ist das ziemlich biblisch. Dem biblischen Gott wird nämlich nachgesagt, dass er Unheilsituationen am Ende doch immer wieder heil machen kann. Und ich denke, dass wir Menschen eben ohne Sinn schlecht leben können und eben auch diese Unheilsituationen immer danach rufen, irgendwie geheilt zu werden. Und für mich ist dieser Topos eines Gottes, der das Tote lebendig macht, das bedeutet für mich eben, dass es am Ende doch einen Sinn gibt in dieser ganzen Sinnlosigkeit. Und das ist das, was sich für mich durchzieht, würde ich sagen.
Mhm. Das finde ich schon spannend. Das klingt schon ein bisschen nach Igel. Aber ich finde auch wirklich spannend, wenn du sagst, es ist vielleicht kein Zufall. Und wenn man so drüber nachdenkt, ja, dann kann man das vielleicht wirklich so sagen. Es ist vielleicht kein Zufall, dass man da gelandet ist. Also ich bin auch über die Geschichte und die Philosophie in die Theologie gerutscht und bin seitdem einfach nicht mehr weggekommen davon. Aber ich glaube, es liegt auch an dieser Breite.
Das kann ich gut nachvollziehen. War bei mir auch ganz ähnlich. Wenn es einen einmal gefesselt hat, dann kommt man irgendwie nicht mehr davon los. Und jetzt seid ihr ja beide wissenschaftliche Mitarbeitende an der Universität. Wir haben gerade schon kurz darüber gesprochen, aktuelle Themen, die die Theologie beschäftigen könnten. Wie ist das denn, wenn ihr mit euren Studierenden zusammenarbeitet? Spielen so aktuelle Fragen bei der Gestaltung eurer Lehrveranstaltung auch eine Rolle? Und mit welchen Fragen kommen die Studierenden zu euch? Anna hat gerade gesagt, sie macht das so in einem Modus des Trotzdem zum Beispiel.
Ja, also für mich in meinen Seminaren versuche ich schon immer eigentlich auch Anknüpfungspunkte an Fragen zu finden, die ich gerade aktuell finde. Also ich mache zum Beispiel viele Seminare zur Tiertheologie, weil ich einfach das total relevant finde vor dem Hintergrund der Klimakatastrophe, der Klimakrise. Und da eben Anknüpfungspunkte sehe, wie sich Vorstellungen von Gott, von richtig und falsch halt immer wieder verschieben. Und ich finde, das ist für die Theologiestudierenden auch ganz wesentlich, eben zu lernen, diese Verschiebungen im Gottesbildern einzuordnen, dass es nicht immer gleich ist, dass eben unsere Umwelt, unser Kontext einen Einfluss darauf hat, wie wir über die Welt und wie wir über unsere Mitmenschen, aber auch Mitgeschöpfe und auch tatsächlich wo wir heute auch sagen würden, das ist unbeseelt, eben nachdenken. Mhm. Und da kann man natürlich jede philosophische Theorie irgendwie auch gut dran andocken. Und ich finde, das ist erstmal so ein Thema, das in der Theologie, also in der klassischen Theologie auch oft belächelt wird und gesagt, ah, okay, da ist diese Frau, die macht dann auch halt Tiertheologie als Thema. Aber ich finde es eben ein Thema, wo man wirklich gut irgendwo hinkommt, weil es eben auch so tatsächlich auch immer sehr schnell sehr emotional wird, weil viele Leute haben Tiere. Viele Leute finden Tiere auch nicht besonders interessant, aber viele Leute essen gerne Tiere. Und wenn man dann sagt, das sollte man vielleicht nicht tun, dann kommt man ganz schnell in ganz haarige Diskussionen. Und da finde ich, da kann man die Studierenden auch sehr schnell packen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist ein Thema mit Sprengstoffpotenzial quasi. Stefan, wie ist das bei dir?
Ja, also ich persönlich zum Beispiel, einer meiner großen Schwerpunkte ist Politik und Religion und das stößt schon auch auf Interesse, würde ich sagen. Also um das eben nicht nur als ein Thema, sondern das eigentlich, also die ganze politische Dimension als ein Thema, das sich durch alle Bereiche der Theologie zieht. Also das ist auch wirklich eine Sache, jetzt hat in meinem Bereich auch in der Liturgie ein immens wichtiges Thema. Aber ich habe schon auch den Eindruck, dass die Theologie, wie sie sich gerade darstellt an den unterschiedlichen Hochschulstandorten, dass sie noch immer sehr verschult ist. Und das ist einfach ein riesiges Fach. Es gibt sehr viele Lehrstühle. Man muss ja praktisch eigentlich alles unter dem Aspekt Gottes betrachten. Und die Studienpläne sind noch immer tendenziell darauf ausgerichtet, den Studierenden so viel wie möglich zumindest ein bisschen was von dieser riesigen Masse zu zeigen. Und das, ja, und diese Fülle ist schon auch die große, also das ist eigentlich die große Chance dieses Faches, aber auch die große Gefahr. Und ich würde da eher dazu tendieren, und da wird jetzt auch gerade ja wieder viele Studienordnungen neu umgeschrieben, mehr Mut zur Lücke. Also mehr Verantwortung den Studierenden bei der Wahl ihrer Schwerpunkte zu lassen und die Breite einfach in der Forschung zu lassen und in der Lehre, aber den Leuten halt dann mehr Chancen zu geben. Und dann, ja, okay, dann ist es vielleicht nicht die dritte Vorlesung in Christologie, aber dafür etwas zur Tiertheologie.
Damit knüpfst du jetzt eigentlich gerade perfekt an meine nächste Frage an, denn auch die Theologie in Deutschland steckt ziemlich in der Krise, wenn man sich mal so Zahlen anguckt. Die Studierendenzahlen gehen massiv zurück. Ich glaube, in den vergangenen 10 Jahren um 8.500. Also das ist schon, sind echt ordentliche Größenordnungen. Und gleichzeitig gibt es aber immer noch wahnsinnig viele theologische Fakultäten, sehr, sehr viele Lehrstühle, viele Institute. Wie muss sich denn die Theologie eurer Meinung nach aufstellen, um zukunftsfähig zu bleiben?
Also ich glaube, wir müssen uns einfach ganz klar der Realität stellen, dass mit den sinkenden Studierendenzahlen, die außerdem nicht nur die Theologie hat, sondern sehr viele andere Geisteswissenschaften auch, Klammer zu, dass wir nicht alle Standorte halten können und auch nicht vielleicht alle halten müssen. Das ist unangenehm, aber ich glaube, das muss man erstmal wirklich akzeptieren und realisieren. Und auch dieser Bedeutungsverlust und das Prestigeverlust, der damit einhergeht, den müssen wir einfach schlucken. Mein Eindruck ist, dass das jetzt, sagen wir mal, jetzt bei Theologinnen der etwas jüngeren Generation gar nicht so das Problem ist, denn wir haben schon immer Theologie als eigentlich schrumpfendes Fach kennengelernt. Das Entscheidende, glaube ich, ist da tatsächlich, dass wir dieses Schrumpfen als Chance begreifen und dass wir aktiv damit eingreifen, also dass wir diesen Umformungsprozess, dieses Schrumpfen, man muss es auch nicht Schrumpfen nennen, man kann es auch Umformungsprozess oder wie auch immer nennen, dass wir den aktiv gestalten, und das ist nicht ganz leicht, weil da sehr viele Akteure beteiligt sind, also Länder, Diözesen, eigene Hochschulen, eigene Fakultäten etc. und alle mit unterschiedlichen Kompetenzen, aber wir müssen da irgendwie auf einen Punkt kommen. Und also wir als, ich sage es jetzt mal, wissenschaftlicher Nachwuchs oder Early Career Researchers, also da gibt es verschiedene Begriffe, wir machen uns da schon auch Gedanken. Wir hatten zum Beispiel letztes Jahr im Sommer haben wir uns getroffen zu einer Konferenz, wo nur NachwuchswissenschaftlerInnen sich getroffen haben und unter dem Thema Zukunft in der Theologie. Und wir hatten auch viele Workshops, haben uns viel Zeit zum Diskutieren genommen, und wir haben zumindest 3 Punkte, die wir auch so in Form von Arbeitsgruppen weiterverfolgen. Der erste Punkt ist, sich wirklich über diese Frage, wie kann Theologie, theologisches Studium organisiert werden, Gedanken machen. Ich sage jetzt einfach nur Stichwort Divinity Schools, wie es im angloamerikanischen Raum ist. Da gibt es sozusagen nicht nur Fakultäten für eine Religion oder eine Konfession, sondern wo Religionswissenschaften, verschiedene Theologien etc. an einem Ort sind. Das muss nicht die Lösung für alle
sein. Also so überkonfessionelle.
Ja. Das muss nicht, also einfach Schools of, ja, God oder Divinity oder wie immer. Das muss nicht die Lösung für alle Standorte sein. Aber hier eine größere Kooperation auch mit der islamischen oder der jüdischen Theologie wäre hier sicherlich eine Sache, die man weiter verfolgen muss. Ein zweiter Punkt ist, wo wir uns auch wirklich Gedanken machen müssen und wo wir auch von anderen Fächern lernen können, so von sogenannten kleinen oder Orchideenfächern. Wir müssen schauen, was haben die kleinen Fächer, die eben nicht so viele Lehrstühle im ganzen deutschen Sprachraum haben, wie gehen die damit um? Wie können die trotzdem international hochwertige Forschung und Lehre machen? Wie kooperieren die? Und was die uns immer wieder gesagt haben, auch in den Workshops, die wir gemacht haben, klopft an die Tür, bietet euch an, erwartet nicht, dass die anderen zu euch kommen, zeigt den anderen, dass ihr wertvoll seid. Und vielleicht noch eine dritte Initiative, die ich glaube auch sehr zukunftsweisend ist, dass die trifft sich, also eine Arbeitsgruppe, die sich mittlerweile gebildet hat, kann man auch im Internet nachsuchen, heißt sogenannte Theologie über den Tellerrand oder der dritte Korridor. Und da geht's eben darum, nach Theologie jenseits der Spuren von Kirche auf der einen Seite und Uni und Schule auf der anderen Seite zu suchen. Also wo braucht's denn im Berufsleben, in der Gesellschaft etc. Theologie? Und ich glaube, da ist wirklich noch sehr viel zu holen.
Ja, da hatten wir jetzt übrigens auch gerade Annette Schawan bei uns im Heft zu, die ein Plädoyer dafür ausspricht, dass es viel mehr theologische Kompetenz in der Diplomatie auch braucht und in der internationalen Politik. Also was auch ein sehr, sehr spannendes Themenfeld, glaube ich, sein kann. Anna, hast du da noch was zu ergänzen oder bist du bei Stefan vollkommen dabei?
Ich bin da vollkommen dabei. Ich würde noch mal unterstreichen, dass die Fähigkeit, also die Reflexionsfähigkeit der Theologiestudierenden, die ich erlebe, teilweise nach dem ersten Semester auf einem ganz hohen Niveau sind viele Theologiestudierende in der Lage, darüber zu reflektieren, wie Theologie als Wissenschaft, was das bedeutet, Theologie als Wissenschaft zu betreiben. Was ich total spannend finde, weil das in anderen Wissenschaften tatsächlich nicht in dem Maße der Fall ist, weil man eben nicht ständig angefragt ist. Und wir werden als Theologen und Theologinnen ständig angefragt. Warum macht ihr das? Also ist doch, betet ihr nicht nur, also um da wieder ganz an Anfang zu kommen. Und da muss man eine Antwort für haben und man lernt ganz verschiedene Ebenen zu unterscheiden und Zugangsweise. Und deswegen sind die Leute tatsächlich total reflexionsfähig, was in einer Gesellschaft, wo es die sich total zerspaltet in Identitätspolitiken, tatsächlich eine Kernkompetenz letztlich ist. Und ich glaube, ja. Religionsexperten und Expertinnen werden da auf jeden Fall gebraucht werden.
Jetzt haben wir viel über Theologie und warum es gut ist, wenn wir sie betreiben, gesprochen, haben aber auch gerade schon kurz angerissen, dass es Schwierigkeiten gibt, was die Zukunft der Theologie anbelangt. Es gibt aber noch einen großen Punkt, der da auch sehr intensiv mit hineinspielt. Und das ist eine Situation, die euch auch persönlich sehr betrifft. Das sind nämlich die Arbeitsbedingungen an den Universitäten unter anderem. Da ist viel drüber diskutiert worden in den vergangenen Jahren unter dem Stichwort Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Ich habe es richtig ausgesprochen, oder?
Ja.
Ja. Es ist immer so lang, ich muss immer noch mal nachlesen, ob ich da wirklich alles richtig habe, wo es im Grunde um befristete Arbeitsverträge an den Universitäten geht. Das ist damals aufgekommen, also der große Diskurs, weil das Bundesforschungsministerium so ein Werbevideo oder ein Imagevideo zu den Arbeitsbedingungen an den Unis gemacht hat, von einer Person, die Hanna hieß und die ganz begeistert davon war, wie das alles an der Universität läuft. Und daraufhin hat sich dann also in den sozialen Medien ein ja sehr großer Gegenwind ergeben, als die jungen AkademikerInnen davon gesprochen haben, wie es also wirklich für sie ist, an der Uni zu arbeiten. Und es gibt noch ein zweites Problem in der katholischen Theologie, das ist das sogenannte Nihil Obstat. Vielleicht kommen wir da gleich auch noch einmal drauf zu sprechen. Stefan oder Anne, will jemand von euch kurz skizzieren, vor welchen Problemen ihr steht und schießt mal los.
Ja, ich versuche es mal ganz kurz zu halten. Erstmal zu dieser Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes. Du hast es ja schon skizziert. Also hauptsächlich geht es darum, dass man die Zeiten, die man an der Universität angestellt werden kann, jetzt auch noch laut der Reform verkürzt werden. Hier geht es konkret um die Postdoc-Phase oder die Zeit, wo man sich habilitieren muss, also nach der Promotion. Das waren klassischerweise 6 Jahre. Der Entwurf für die Reform sieht jetzt aber 4 Jahre vor. Man weiß nicht genau, wie die auf diese 4 Jahre gekommen sind. Das Ansinnen ist wahrscheinlich, dass sozusagen aus der Sicht des Bildungsministeriums ist, man darf nur noch für eine relativ kurze Zeit Leute befristet anstellen und dann müssen die Universitäten entfristete Verträge zur Verfügung stellen. Das machen Universitäten aber nicht, weswegen es letztendlich dazu kommt, dass man dann eben nach den 4 Jahren zwangsgekündigt wird. Jetzt haben wir aber das Problem, um die Sache noch komplizierter zu machen, dass wir in der Theologie und in ganz vielen anderen Wissenschaftsfächern man noch die Habilitation hat. Das heißt, es ist nochmal eine zweite Qualifikationsschrift, die eigentlich noch größer ist und noch mit mehr Lehre und anderer zusätzlicher Forschung verbunden ist wie die Promotion. Dafür nur 4 Jahre Zeit zu haben, ist eigentlich unmöglich. Vor allem mit der Habilitation hat man selber auch noch keine Dauerstelle, dann muss man sich für eine Professur bewerben. Und wenn man in all dieser Zeit keine Stelle mehr hat und keine Möglichkeiten hat, auch an einer anderen Universität angestellt zu werden, ja, dann kann man sich schon schnell die Frage stellen, wie viele Leute dann noch habilitieren werden, beziehungsweise welche da übrig bleiben.
Also wer es sich quasi leisten kann auch, ne?
Ja, genau.
Wahrscheinlich so ein bisschen. Also wer reiches Elternhaus oder so hat.
Vollkommen, das ist also genau. Wenn man nicht Beruf hat, um Geld zu verdienen für die. Und wer natürlich auch, und das trifft natürlich die Theologie nochmal besonders hart, alle Leute, die, ich sage jetzt mal, Familie, Care-Arbeit in dem Sinne haben, und das sind halt einfach überdurchschnittlich Frauen nochmal, die kegelt's halt nochmal doppelt raus. Also und das ist noch nicht durch den Bundestag durch, aber das Kabinett hat schon der Reform zugestimmt, gegen den riesigen Protest der ganzen Wissenschaftscommunity. Und das ist zumindest eine Sache, die betrifft jetzt nicht nur die Theologie, aber auch die Theologie.
Weil vielleicht auch Habilitationen, könnte ich mir jetzt vorstellen, in den Geisteswissenschaften noch mal länger dauern als in anderen Wissenschaftszweigen. Das ist vielleicht jetzt auch nur eine These. Ich habe da keine empirische Studie. Anna, hast du da noch was du zufügen magst?
Ich kann vielleicht noch ein paar Sätze zum Nihil Obstat sagen, was ja jetzt dazukommt. Genau, dass er jetzt noch dazukommt für die...
Vielleicht kannst du einmal kurz erst erklären, was das Nihil Obstat ist für die Leute, die es nicht wissen.
Das Nihil Obstat ist praktisch die Erlaubnis des katholischen Lehramts, dass die Person, die von einer Universität, von einer staatlichen oder ja Universität berufen wird, eben dann noch erhalten muss und in der das katholische Lehramt eine Unbedenklichkeitserklärung dieser Person ausspricht, und zwar bezogen auf die persönliche Lebensführung und auf die Lehre dieser Person. Und das ist natürlich ein Problem, oder zeigt sich als Problem, weil tatsächlich Leute, die schon berufen wurden von den Universitäten, dann doch noch mal da oft darauf warten müssen, dass diese Unbedenklichkeitserklärung aus Rom dann kommt. Und jetzt gab es eine Studie ganz aktuell des ZAPS.
Das ZAP, muss ich nur kurz einmal einwerfen, ist das Zentrum für angewandte Pastoralforschung in Bochum.
Genau. Und es in Auftrag gegeben wurde es eben von Agenda, einem Frauennetzwerk der katholischen Kirche für Theologinnen. Und darin, also das wurde jetzt eben eine Studie zu dem Nihil Obstat in Auftrag gegeben. Und darin zeigt sich jetzt oder scheint sich zu zeigen, dass es tatsächlich diese ganzen Probleme, die immer angemahnt wurden, dass die Probleme tatsächlich auch realer Natur zu sein scheinen, obwohl die Studie natürlich an sich auch interpretationsbedürftig ist. Also es zeigen sich zum Beispiel tatsächlich, dass bei mehr Frauen Beanstandungen kommen als bei Männern.
Aus Rom, wo immer noch mal
nachgefragt wird. Jetzt ist allerdings die Frage, sind diese Beanstandungen formaler Natur oder sind sie inhaltlicher Natur? Aber die Bochumer Dogmatikerin Gunda Werner hat zum Beispiel darauf hingewiesen, dass diese Beanstandungen zumindest mal interpretationsbedürftig sind, weil es ja schon seltsam ist, warum bei mehr Frauen, warum weniger bei Priestern. Also da kann man sich jetzt jede Menge Gründe dafür denken. Es bleibt aber das große Problem, und ich glaube, das ist unser großes Problem mit dem Nihil Obstat. Man kann diskutieren, ob Nihil Obstat vielleicht auch sinnvoll ist. Aber in der jetzigen Form finden wir es zu intransparent. Das ganze Verfahren ist zu intransparent. Man weiß nicht, nach welchen Kriterien letztlich entschieden wird. Und deswegen sorgt das Nihil Obstat, und ich finde, das kann man schon so sagen, trägt dazu bei, zu einer Kultur des Verschweigens und auch zu einer Kultur der Angst. Und das lässt sich in der Studie eigentlich nämlich sehr schön zeigen. 40% der Lehrstuhlinhaber und Lehrstuhlinhaberinnen raten zum Beispiel ihren Promotionsstudierenden dazu, dass sie kirchenpolitisch heikle Themen besser nicht beforschen sollen. Und das ist natürlich für die Lehre problematisch. Und nicht für die Lehre, für die Forschung problematisch, Entschuldigung. Und ja, das Nihil Obstat erhält halt vordergründig die Beziehung zwischen Kirche und Theologie als intakte und makellose sozusagen, dass da keine Probleme vorherrschen und offener Dissens existiert somit dann praktisch nicht mehr. Aber das ist ja dann keine echte Beziehung. Also alle Beziehungen funktionieren ja über offenen Streit, den man austrägt. Und wenn dieser Streit eben nicht mehr offen ausgetragen werden kann, weil Leute aussortiert werden, implizit, die sozusagen streiten wollen und die offen kommunizieren wollen, dann ist das natürlich ein Problem. Und ja, das steht halt zumindest zu befürchten, dass das Nihil Obstat das auch bewirkt. Und das hat die Studie eigentlich ganz schön zeigen können. Und deswegen wäre unsere Hoffnung, dass man dieses Verfahren transparenter gestalten kann, dass damit zumindest eine Schwierigkeit, die eben Forschende in der Theologie haben, ein bisschen eingehegt werden kann.
Das spricht ja eigentlich schon auch so die Konfliktlinie an, zu der ich euch fragen wollte. So das Verhältnis von Theologie und ja Lehramt, Vatikan, offizieller Kirche, wie man es jetzt auch immer benennen mag. Also man sieht es ja zum Beispiel auch auf dem synodalen Weg, wo Konfliktlinien da sind. Wie nehmt ihr das wahr? Ist es eine problematische Beziehung, Theologie und die offizielle Kirche? Da lacht sie, die Anne.
Ja, ich glaube, da muss man, wie ganz oft in dieser Beziehung, immer eine theoretische und eine praktische Dimension unterscheiden. Also in der Theorie sollte die Beziehung eigentlich gar kein Problem darstellen, weil Theologie und Kirche also Kirche vertreten durch das offizielle Lehramt, sich gegenseitig ergänzen sollen. Und im Idealfall kritisieren die beiden Player sich sozusagen auf konstruktive Weise. Mhm. Und wäre jetzt die Kirche tatsächlich eine ideale Gemeinschaft, und wäre auch die Wissenschaft eine ideale Gemeinschaft, dann würden sich die beiden sozusagen gegenseitig on track halten, auf der Suche nach der Wahrheit. Und das würde ganz wunderbar funktionieren. Aber jetzt ist es leider so, dass weder die Kirche noch die Wissenschaft eben nur der hehren Wahrheit nachstrebt, sondern da halt auch jede Menge Machtansprüche und menschliches Versagen, würde ich es jetzt mal so benennen, mit im Spiel ist. Und deswegen ist dieses Verhältnis halt oft sehr, also ist da sehr viel Sand im Getriebe. Und da wird halt eine idealisierte Beziehung als Vorlage für nicht ganz ideale Welt angewendet. Und deswegen gibt's halt auch wenig Korrekturmöglichkeiten. Und ich glaube, ein bisschen mehr Realismus wäre eben da angebracht, ein paar mehr Korrekturschleifen einzubauen, weil es halt doch nicht so ideal ist, wie man sich das vorstellt oder auch wünscht.
Mhm. Eine idealisierte Beziehung. Stefan, hast du die auch zur Kirche oder die Theologie? Wie siehst du das? Ja, vielleicht du nicht persönlich, aber...
Als Liturgiewissenschaftler hat man da schon einen Hang zum Idealisierten. Nein, aber ich finde es sehr gut, was die Anne da sagt. Ich glaube, dass da im Untergrund sehr viel Machtfragen stehen und die eben auch nicht nur von, sagen wir jetzt mal, von Rom oder von der Kirche, was auch immer die Kirche da sein soll, ausgeht, als ob jetzt sozusagen auch die an der Universität vertretene Theologie nicht auch Kirche ist und etc. und diese ganzen Fragen. Und auch, dass also Universitäten haben auch Machtstrukturen, auch die sind missbrauchsanfällig, das haben wir ja auch schon angedeutet. Also, aber das Einzige, glaube ich, was da hilft, und da hat die Anne, glaube ich, sehr recht, ist, man muss Machtstrukturen aufdecken und das kann man nur mit einer offenen, klaren Kommunikation. Und auch da muss die Bereitschaft von beiden Seiten auch sein, offen und klar zu kommunizieren. Und da muss man schon sagen, da ist einfach auf, sagen wir mal, nicht-kirchlicher Seite, so, also auf rechtsstaatlicher Seite, ist da schon eine Kultur gewachsen, an der man sich messen lassen muss. Also das ist auch, also zum Beispiel der beim Thema Nihil Obstat, das soll ja jetzt auch wieder neu verhandelt werden zwischen der Deutschen Bischofskonferenz und Rom. Und da hat auch der Katholisch-Theologische Fakultätentag genau das gesagt. Wir müssen dieses Verfahren an rechtsstaatliche Maßstäbe anpassen. Punkt aus. Und dazu gehört Transparenz und dazu gehört ein offener Dialog darum, wie wir das, wie sozusagen, wenn wir dieses Verfahren haben wollen, wie das auch sinnvollerweise dieses Ziel erfüllen kann, das wir uns damit setzen.
Also im Grunde schon noch einige schwierige Punkte, die es in den kommenden Jahren zu bearbeiten gilt, wenn ich euch so verstehe. Und zugleich seid ihr ja beide in der Theologie drin, habt euch auch erstmal jetzt für den akademischen Weg entschieden. Vielleicht so zum Abschluss. So die Frage, was ist es denn, das euch persönlich an der Theologie fasziniert? Warum macht ihr das? Und würdet ihr das als Studienfach jungen Menschen, die so auf der Suche sind, was sie machen wollen, weiterempfehlen? Wer mag anfangen?
Ich kann gerne anfangen. Also es ist tatsächlich gar nicht so einfach, diese Frage zu beantworten. Ich würde ein bisschen diplomatisch vorgehen und sagen, ich würde Theologie jedem Menschen empfehlen, der eine gewisse Ambivalenztoleranz, Ambiguitätstoleranz mit sich bringt oder diese erlernen möchte. Ich finde nämlich, dass das Leben eben nicht schwarz oder weiß oder nicht gut oder schlecht ist, sondern sich immer irgendwo dazwischen ereignet. Und ich finde, das kann man im Theologiestudium ganz hervorragend lernen. Man sieht es in den Bibeltexten, man sieht es in der Kirchengeschichte, die Ambivalenzen und Ambiguitäten, im Kirchenrecht sowieso und letztendlich auch eben in der dogmatischen Rede über Gott. Das Theologiestudium ist unglaublich facettenreich. Und ich finde, man kann darin super lernen, dass das Leben, also das gute Leben, in diesem Facettenreichtum, in diesem Dazwischen stattzufinden hat. Also das ist das, was mich an der Theologie so fasziniert.
Ich kann es gut nachvollziehen. Stefan, bei dir?
Ja, klar. Also man muss da ja salbungsvoll und hoffnungsbringend antworten. Nein, es fällt
Selbstverständlich, genau. Ja. Wir sind für die große Hoffnung hier.
Auch die Hoffnung fällt mir nicht schwer in dem Bereich. Also ich habe es ja schon erwähnt, ich bin eigentlich über die Philosophie und die Geschichte da hineingerutscht. Und vor allem über die Philosophie. Und ich habe Philosophie studiert und jede Person, die ernsthaft Philosophie studiert, gerät ja irgendwann an diesen Punkt dieser dunklen Nacht, dieser wirklichen Krise. Und das war mein Zugang zur Theologie. Aber nicht jetzt in diesem einfachen Sinne, wo man sagt, ach, und die Theologie gibt endlich Antworten, sondern eigentlich genau andersherum. Ich hatte das Gefühl, dass die Philosophie wirft sehr viele Fragen auf und will dann unbedingt Antworten haben. Und dann bestehen vor allem viele Streitigkeiten zwischen den verschiedenen Schulen und Denkrichtungen, was die Antworten sind. Und die Theologie scheint mir, so habe ich es dann irgendwie kennengelernt. Und deswegen bin ich, glaube ich, immer noch dabei. Die hat natürlich irgendwo eine Antwort, aber diese Antwort wirft eigentlich mehr Fragen auf. Und ich finde diesen Fragenmodus. Ich persönlich finde einfach diesen Fragenmodus, dieser Gott, der immer größer ist, der auch immer wieder der eigenen Antwort entgleitet, ist ein sehr schöner Modus, Wissenschaft zu betreiben. Und das ist das, glaube ich, was mich noch immer drin hält.
Sehr schön. Eine quasi mehr Fragen immer zu haben als Antworten und immer weiter suchen vielleicht auch ein bisschen, finde ich einen äußerst guten Antrieb für Wissenschaft. Ihr beiden, ich danke euch sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt und freue mich auf unsere nächsten Gespräche, wo auch immer die stattfinden werden, und sage an dieser Stelle vielen Dank und auf bald.
Danke auch.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Das war Annika Schmitz im Gespräch mit Anne-Kathrin Fischbach und Stefan Tautz. Und das Spezialheft der Herder-Korrespondenz zur Zukunft der Theologie ist jetzt erhältlich. Wo und wie? Das lest ihr in den Shownotes, also im Begleittext zur heutigen Folge. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, was auf diesem Kanal hier passiert, dann abonniert uns bitte. Das ist und bleibt kostenfrei. Einfach im Podcatcher eurer Wahl auf Folgen oder Abonnieren drücken und schon kommen wir regelmäßig zu euch. Ihr könnt uns unterstützen, indem ihr uns zum Beispiel eine gute Bewertung gebt, 5 Sterne bei Apple Podcasts oder bei Spotify, oder indem ihr anderen Leuten von dem erzählt, was wir hier so machen. Empfehlt uns bitte weiter, verratet sozusagen der großen Welt, dass es die kleinen, feinen Podcasts da draußen gibt. Wie immer vielen Dank für euren Support und eure Treue. An dieser Folge mitgearbeitet haben Annika Schmitz, Stefan Orth und ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.